Du bist selber auch ein Kunde von dir und deine Kunden würdest du auch nicht so enttäuschen. Also so muss man es auch ein bisschen sehen, weil wir manchmal uns selber gar nicht so ernst nehmen und da sagen, hey, ich muss mir selber auch dienen. Genau das ist eigentlich der Mittelpunkt. Gefühle zu reflektieren, zu zeigen, zu widerspiegeln als Führungskraft, aber auch Gefühle selber in sich wahrzunehmen, weil es gibt diese drei Layers: Fakten, Gefühl und Identität. Und wir sprechen meistens im Business-Kontext nur über die Fakten. Ja, also ich glaube tatsächlich, was du ansprichst mit der Validierung, also in der Psychologie heißt es Validierung von Gefühlen in der Kindererziehung, ist unheimlich ein ganz großer Faktor, warum wir das in Deutschland nicht so gut können.
Willkommen bei 1000 gute Gründer. Mein Name ist Oliver Zenglein und ich lade GründerInnen ein und versuche herauszufinden, was die Menschen hinter den Unternehmen bewegt und was wir von ihnen lernen können. Meine heutige Gästin ist Simone Lafargue, Gründerin der Unternehmensberatung Amaze Growth. Simone berät Unternehmen rund um Leadership, Strategie, OKRs und das mit einer Mischung aus Beratung, Coaching und Trainings. Unter ihren Auftraggebern ist unter anderem Google und so haben wir uns auch kennengelernt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Simone Lafargue. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Simone. Schön, dass du heute zu Gast bist.
Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
So, und jetzt starte ich mal so, wie du in unserem Workshop auch gerne mal startest. Wofür bist du heute dankbar?
Sehr gut, gleich mal umswitchen auf die präfrontale Kortex. Ist ja kein Hippie-Ding, sondern tatsächlich ein neurologisches Tool, um von unseren, unseren Basal Ganglien umzuswitchen auf unsere präfrontale Kortex. Weil wenn wir ein bisschen gestresst sind, dann ist automatisch nicht so viel Flow in dem vorderen Teil unserer Stirn. Und wenn wir kreativ, innovativ, aber auch Entscheidungen treffen wollen, ist es sehr sinnvoll, so einen guten Flow auf der präfrontalen Kortex zu haben. Und die Dankbarkeit ist dann eine sehr sinnvolle Übung. Wofür bin ich heute dankbar? Ich bin sehr dankbar für meinen Mann, der mir sehr viel Unterstützung, aber auch Liebe gibt, weil ich bin heute Morgen irgendwie ein bisschen grumpy aufgewacht und habe irgendwie, es ist Donnerstag und habe noch nicht alles hinbekommen, was ich eigentlich hinbekommen hätte sollen. Und der hat mich einfach in den Arm genommen und gemeint, das kriegst du auch hin. Und es hat mir sehr viel Kraft gegeben.
Oh, das ist total schön. Ja, da kann ich total relaten, sag ich mal. Ich habe auch wirklich super viel Support, gerade von meiner Frau zu Hause, weil wir auch, bei mir ist wahnsinnig viel los im Moment. Hat sie mich zum Eisbaden gebracht, zum regelmäßigen, was mir total gut tut. Und B, so die Unterstützung auch heute Morgen. Ja, ich fahre dich zum Bahnhof und dieses, ja, man merkt so, man ist gerade füreinander da. Das finde ich auch sehr schön. Dankbarkeit ist überhaupt so ein schönes Thema. Kennst du David Steindl-Rast? Das ist ein Benediktinermönch und Eremit.
Nicht tatsächlich nicht, aber interessant. Erzähl mal.
Ja, der ist, ich glaube, 98 Jahre alt. Ich habe einen Podcast gehört in Sternstunde Philosophie mit ihm. Aber Sternstunde Religion war das, glaube ich, in dem Fall, so ein Schweizer Podcast. Und er hat gesagt, es ist nicht die Freude, die uns dankbar macht, sondern es ist die Dankbarkeit, die uns Freude macht. Und Dankbarkeit ist so sein Thema, das ist ganz schön. Also was bedeutet Dankbarkeit für dich? Du hast es ja gerade ein bisschen neurowissenschaftlich erklärt, aber es scheint ja schon was zu sein, was du auch lebst, ne?
Ja, ich versuche tatsächlich schon mit meiner dreijährigen Tochter morgens und abends zu sagen, für was bist du heute dankbar, was ist was Schönes in deinem Leben, was dir wirklich Hoffnung gibt, die psychologische Hoffnung. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, gerade als Unternehmerin, immer wieder den Blickwinkel auf den Optimismus auch zu setzen, weil gerade jetzt in 2025 politisch, aber auch wirtschaftlich ist ja schon sehr viel los und das hilft mir unheimlich, einmal optimistisch zu sein, zu sehen, hey, da sind schon echt ganz viele tolle Dinge in meinem Leben, auf die ich auch stolz sein kann, für die ich dankbar sein kann. Und aber auch gleichzeitig Hoffnung zu entwickeln, die psychologische Hoffnung, Ziele zu setzen und den Mut zu haben, sich auch Ziele zu setzen.
Hast du da eine Struktur, wie du vorgehst, wenn du dir Ziele setzt? Also gehst du dann einmal im Jahr in ein Retreat oder so? Oder wie macht ihr das?
Also Ziele ist ja so ein Thema. In der Flow Forschung ist ja eigentlich es hindernd, wenn ich mir ein Ziel setze, wie zum Beispiel, ich will jetzt nochmal dieses Jahr 1,6 Millionen verkaufen. Was wir ja in so unternehmerischen Zielvorstellungen eigentlich immer haben. Es geht immer darum, mehr Umsatz zu machen oder mehr Marge zu holen, mehr Profitabilität, mehr Rentabilität. Und das ist eigentlich hinderlich, um in den Flow zu kommen. Ich setze mir Ziele, was ich erreichen will, aber auch, wie ich mich dabei entwickeln will. Und der Fokus ist da mehr auf mich, was ich lernen will auf diesem Weg und wie ich mich da entwickeln will. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt 1 Million mehr Umsatz generieren, dann wäre es sinnvoll zu sagen, ich will lernen, wie ich besser die Nüsse knacken kann bei Unternehmen, wie ich relevanter auch pitchen kann und wie ich einfach mehr verstehe, was man gegenüber braucht.
Das ist ja spannend. Also das heißt, du gehst bei den Zielen auf Dinge, die du direkt beeinflussen kannst.
Genau, Dinge, die du direkt beeinflussen kannst, die mit dir zu tun haben, was du als Person erreichen willst, entwickeln willst, wo du etwas lernst, das ist ganz wichtig. Und dann kommt man auch auf seiner Zielsetzung tatsächlich in so einen Flow. Tatsächlich habe ich bei mir festgestellt, dass ich bis Ende letzten Jahres doch sehr stark in diesem klassischen OKR-Setup meine Ziele gesetzt habe. Ich bin auch sehr ehrgeizig, habe hohes Durchhaltevermögen. Mhm. Bin aber auch letztes Jahr wirklich so ein bisschen an das Ende meiner Kräfte gekommen und habe mich halt gefragt, es gibt es doch gar nicht, ich mache so viele Techniken, ich meditiere, ich mache Yoga und irgendwie fühle ich mich trotzdem ausgebrannt und habe mich dann mit dem Thema Flow ein bisschen mehr beschäftigt. Und im Flow ist es ja wirklich so, dass wenn du nicht selber das Gefühl hast, ich entwickle mich jetzt, dann brennst du tatsächlich aus. Und wenn ich zurückblicke, in den letzten 4 Jahren mit Corona, mit dann aber auch der Peak nach Corona, dann wieder die Talfahrt, es ging nie um mich, sondern es ging immer, das Unternehmen aufzubauen, Amaze Growth groß zu machen, mein Team aufzubauen. Aber es ging nicht, was will ich jetzt eigentlich dabei lernen? Und jetzt für dieses Jahr habe ich mir ganz andere Ziele gesetzt. Ich habe mir erstmal gesetzt, was will ich lernen? Wo will ich mich entwickeln und gebe mir da auch diese Zeit und habe das natürlich auch ein Ziel definiert. Ich will zum Beispiel auf jeden Fall ein Buch dieses Jahr schreiben. Ich weiß immer noch nicht das Thema. Aber ich will das als persönliches Entwicklungsziel nehmen.
Das klingt total nachvollziehbar und logisch. Jetzt sind es aber so diese berühmten herausfordernden Zeiten gerade, ne, wo wirtschaftlicher Druck da ist. Und viele, glaube ich, ich sehe das bei uns im Unternehmen, aber überall im Freundeskreis, viele hängen in so einer Mühle drin gerade irgendwie, weil einfach so viel Druck da ist von den Unternehmen, von den Kunden auf Partnerunternehmen, von Führungskräften auf Mitarbeitende, von Mitarbeitenden auf die Führungskräfte zurück. Alle machen sich irgendwie enorm Druck und genau dieses Weiterentwickeln bleibt hier und da schon mal auf der Strecke, weil Leute, die sehr ehrgeizig sind und sehr viel machen, die bekommen ja auch noch mehr Arbeit obendrauf oft, ne? Und wie kommt man da raus? Und gerade jetzt ist es ja wichtiger denn je, sich weiterzuentwickeln, was zu lernen und sich vielleicht mal auch in Workflows neu aufzustellen, ne?
Mhm. Ja, ich sehe das tatsächlich auch, dieser Druck und eigentlich auch dieses Paradoxon. Ich meine, wir haben jetzt seit 2 Jahren auch KI im Einsatz und eigentlich müssten Dinge auch schneller gehen. Und trotzdem ist die Mühle immer schneller, immer schwerer und man hängt so richtig drin, tatsächlich. Für mich ist so ein Schlüsselelement bei meiner Jahresendreflexion in 2024 gewesen, tatsächlich das Bild von Yin und Yang. Es hört sich jetzt total, total weird an und auch nicht wirklich wissenschaftlich, aber das Yang steht ja für die Zielerreichung. Also das ist tatsächlich, dass wir etwas erreichen, dass wir erstmal unseren Schulabschluss hinkriegen, studieren, einen guten Job, gut Geld verdienen, ein Haus bauen können, ein Auto haben, ein Kind. Also dieses Streben nach Erreichung, nach Selbstverwirklichung. Und das Yang steht ja auch für wirklich auch für Erfolg. Das Yin ist einfach da, dass wir sein dürfen. Und ich glaube, wir geben uns momentan zu wenig Zeit für das Sein, dass wir sein dürfen, neben dieser Zielerreichung. Und es muss eigentlich in Balance sein. Neurowissenschaftlich würde man eher sagen, dass man tatsächlich seine HRV-Rate optimiert, seine Heart Rate Variability. Das heißt, dass die Stressload einfach durch kurze Pausen, wo man mal am Tag 10 Minuten meditiert, mal 10 Minuten vielleicht auch Journaling macht, was ich gerade zurzeit mache, auf einer weißen Seite, sich die Zeit für sich selber nehmen und Abstand gewinnen von diesem, ich muss jetzt das noch machen und muss das noch machen, weil das unseren Kopf einfach überanstrengt. Also überanstrengt uns einfach. Und sinnvoll ist tatsächlich so einen ganz gemixten Tag zu haben, wo du schon deine Dinge machst, aber wo du auch Zeit mal findest für 10 Minuten, 15 Minuten, die wirklich nur für dich ist.
Ja, und ich kenne das und ich nehme die Zeit gerne, aber heute ist jetzt wieder so ein Tag. Ne? Nach der Podcast-Aufnahme geht es direkt in ein Client-Meeting und dann geht es auch schon wieder weiter und dann geht es abends zu Hause und da warten die Kinder und so. Und am Ende, keine Ahnung, geht alles dann noch bis Mitternacht und am nächsten Morgen um 6 geht's weiter. Wenn du gerade solche Tagesrhythmen hast, wie schaffst du es, das zu priorisieren? Also offensichtlich sagst du, dieses Jahr gelingt dir das besser. Was sind die Hebel? Sind es Routinen? Oder was ist es?
Ich glaube, es sind tatsächlich Routinen. Einmal sind es Routinen, dass man sagt, hey, es ist wirklich wichtig für mich, ich brauche das. Weil man sich halt dann auch gleich wieder, ah, jetzt braucht der Kunde das und dann muss ich noch schnell das machen. Da wirklich sagen, das ist aber wichtig, ich bin auch wichtig und es ist wichtig für mich. Und dann ist es aber auch, den Kalender ein bisschen umzuplanen. Zum Beispiel, ich sage auch viel in Führungskräfte-Coaching, lass mir gerne mal die Kalender zeigen, wenn es zu dicht auf dicht ist, dann kannst du gar nicht führen. Das ist ja das Gleiche. Und wenn ich mich selber führen will, dann mache ich mir halt einen Block. Es kommt auch ein bisschen auf meinen zirkadianen Rhythmus an. Vielleicht bin ich total energiegeladen um 9, dann brauche ich da noch nicht gleich den Block, aber vielleicht dann um 11, dann mache ich mir da eine Viertelstunde rein und dann ist es auch geblockt und habe ich das drin und vielleicht mache ich mir dann nochmal um 13 Uhr eine Viertelstunde und um 16 Uhr nochmal eine Viertelstunde. Es ist ja nicht viel, es ist nur die Zeit für dich. Und nicht nur abends dann auf dem Sofa noch mal ein bisschen meditieren, und ist auch gut, um zur Ruhe zu kommen. Aber wichtig ist, diese Stresslaut, die uns den Tag über begleitet, ein bisschen mehr ausgeglichener anzugehen.
Ja, dann sind es die Routinen und die kleinen Pausen und dieses Bewusste, sich immer wieder daran zu erinnern. Ich habe hier, also was mir zum Beispiel geholfen hat, ist Meditationskissen, so eine schöne Ecke direkt ins Arbeitszimmer zu stellen. Weil wo du meditierst, ist ja eigentlich egal, das kannst du ja eh vor eine Wand setzen und immer wenn das da ist, dann mache ich das auch und wenn dann noch eine Kerze daneben steht und das so ein bisschen einladend ist. Eine Weile hat mir meine Frau die Sachen geklaut nach oben in ihrem Bereich und da habe ich auf einmal nicht mehr meditiert. Ja, und jetzt braucht man das halt doppelt einfach, ne? Das sind dann auch so diese Gelegenheiten zu schaffen. Oder wenn ich sage, ich will morgens laufen gehen, dass ich mir dann vorabend schon die Jogging-Sachen so ins Bad lege. Dass man sich selbst so diese Trigger schafft. Ne? Das hilft mir dann manchmal.
Ja, so Symbolik ist unheimlich wichtig, dass man auch motiviert ist, was zu machen. Und das spielt auch noch mit rein. Kalender freischaufeln und wirklich es für sich selber wichtig zu nehmen. Das ist im Endeffekt, du bist selber auch ein Kunde von dir und deine Kunden würdest du auch nicht so enttäuschen. Also so muss man es auch ein bisschen sehen, weil wir manchmal uns selber gar nicht so ernst nehmen und da sagen, hey, ich muss mir selber auch dienen.
Ach, das ist ja cool. Also ich bin ein Kunde von mir und mit dem Mindset kriege ich es dann vielleicht besser hin.
Ja, genau.
mit diesem Antreiber, ich will es jedem recht machen, dann setze ich mich als wen anders hin.
Ja. Genau, dann bist du ganz zum Schluss und dann ist irgendwie schon 9:30 abends dann noch schnell eine Meditation machen, das hilft auf jeden Fall auch. Aber es gibt nicht diese Kraft über den Tag.
Ich merke das ja auch voll, weil es gibt Tage, da gelingt mir das voll gut und dann gibt es Tage, da gelingt mir das gar nicht. Und wenn ich so 5 Tage habe, an denen mir das nicht gelingt, dann wird es zäh einfach, ja.
Machst du selber so ein bisschen Biohacking, also so mit einem Ring oder mit der Apple Watch oder einer Smartwatch?
Gar nicht. Ich bin also eher so der Anti-Tracker, was das angeht. Ich achte da schon, versuche auf meine Gefühle zu achten und auf meine Bedürfnisse und wenn ich irgendwo, keine Ahnung, laufen gehe oder Eisbaden gehe oder was, track ich eigentlich gar nichts, sondern fühle lieber. Und ich merke ja, wenn ich, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe, für mich. Aber ich verstehe jeden, der es macht, aber es ist, mich hat es nicht so getriggert oder gepusht. Ich habe auch überhaupt keine Apple Watch, ich habe nicht meine Uhr, also gar nichts. Nee.
Ja, es stresst einen auch manchmal. Also zum Beispiel, als wir 4 Wochen Urlaub hatten über Dezember, Januar, habe ich den Ring ausgezogen, weil ich gemerkt habe, ich gucke jetzt die ganze Zeit, geht meine HRV-Rate hoch. Dann hatte ich am Anfang auch noch den Jetlag. Dann war ich da enttäuscht, dass ich nicht so gut schlafe. Also es stresst auch manchmal, wenn man es einfach so, ich gucke mal rein, ist, glaube ich, ganz, ganz okay. Aber man kann auch ein bisschen gestresst werden von den Sachen.
Ja, okay. Ja, ich bin vielleicht da auch so eine Persönlichkeit, der das vielleicht nicht so gut tun würde. Ich kenne Leute, die tracken, die haben ihr ganzes Leben nach Tracking ausgerichtet und sind total happy damit. Mhm. Ja, das gibt's auch.
Ja, wenn man halt den Unterschied sieht und man ist dann halt auch sehr glücklich, wenn man morgens aufwacht und die HRV-Rate irgendwie bei 70 ist, das ist bei mir sehr hoch, dann denke ich, ja, es hat jetzt, bringt was.
Okay. Aber das ist so lustig. Ich denke mir, das merke ich doch, oder? Also wenn ich aber so in mich reinspüre. Und dafür macht man ja dann auch mal eine Meditation und tauscht sich mit dem Partner aus oder?
Also tatsächlich, nee? Was ich schon gelernt habe, ich habe ein viel besseres Körpergefühl bekommen, zum Beispiel auch mit Schlaf. Ich habe oft gedacht, oh, ich habe gut geschlafen, aber eigentlich habe ich gar nicht gut geschlafen. Und wenn man dann mal weiß, okay, es war eigentlich nicht so ein guter Schlaf, ich bin halt schnell eingeschlafen, aber ich war gar nicht so regeneriert, wie ich eigentlich hätte regeneriert sein sollen, dann kriegt man mehr das Gefühl, es ist tatsächlich gar nicht so, also ich habe ein bisschen festgestellt, wann geht es mir wirklich gut und wann geht es mir eher nicht gut. Und es stimmt schon, was auch da in meinem Fall der Ring sagt.
Ah ja, der so ein Aura-Ring.
Aura-Ring, genau.
Ja, okay. Ja, vielleicht kommt der Moment und in Podcast-Folge Nummer 78 sage, bin ich total begeistert davon. Könnte passieren.
Nee, es stresst auch tatsächlich. Also ich habe eine Freundin, die jetzt ausprobiert, die hat es total gestresst, weil sie dann auch echt nicht so gut geschlafen hat. Und dann hat sie gesagt, jetzt lege ich das Ding weg und hat den auch wieder zurückgeschickt, den Aura-Ring. So krass nehme ich das jetzt nicht. Dann habe ich halt ein paar Nächte, wo schlecht ist. Oder was halt auch fies ist, wenn jetzt zum Beispiel bin ich gerade erkältet, dann ist deine HRV-Rate halt auch nicht so gut. Und der Körper arbeitet wirklich, also das merkst du auch. Und ich habe jetzt auch 2 Wochen keinen Sport gemacht. Und dann sagt es halt gleich, jetzt bin ich plus 1 Jahr, normalerweise bin ich minus 2 Jahre.
Oh mein Gott, was für ein Stress.
Dann denke ich mir so, ja, das ist dann wirklich so Stress.
Ja, das ist ja wirklich schlimm. Stell dir vor, du hast eine Person hier, der sagt, so, jetzt siehst du aber 1 Jahr älter aus. Oder jetzt siehst du 2 Jahre jünger aus und so. Na, ich weiß nicht.
Ich gucke mir das dann gar nicht an, dann denke ich mir, ja, das ist mir jetzt auch egal. Also ich bin krank. Oder mein Körper muss
ja gerade auch auskurieren, ne? Ja, auskurieren und in den Podcast gehen.
Genau.
Na gut. Ja. Na gut. Reden wir mal ein bisschen darüber, was du so machst. Du bist nämlich Gründerin von Amaze Growth, eine Unternehmensberatung. Was macht Amaze Growth?
Genau, also wir sind tatsächlich, wir nennen uns Unternehmensberatung, sind aber eine systemische Unternehmensberatung, weil bei uns alle systemische Coaches sind. Wir arbeiten sehr stark in dem Bereich Strategie, Vision, OKR. Erstmal das mit der Geschäftsführung zu visualisieren, zu erarbeiten. Unterstützen dann auch Unternehmen, erstmal zu gucken, was brauchen wir denn für Future Skills im Unternehmen, auf Führungsebene, aber auch auf Mitarbeiterebene, um unsere Ziele zu erreichen. Und welche Werte spielen da auch mit rein? Und gucken dann, was braucht man bei Führungskräfteentwicklung. Wir machen sehr viel Führungskräfteentwicklung. Natürlich sehr exklusiv in so One-on-One-Coachings, aber auch sehr breit, wo eben alle Führungskräfte mitgecoacht werden, mit so einem Blended-Learning-Ansatz. Arbeiten aber auch ein bisschen in dem Bereich Change. Wir haben ja oft sehr viele Veränderungen und bringen da eben so ein Coaching, aber auch so ein Blended Learning Ansatz mit rein. Wir haben sehr stark in dem Bereich Kulturtransformation gearbeitet, obwohl das momentan nicht so auf der Priorität der CEO steht, weil man sagt, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Marge und die Rentabilität stimmt und auch der Umsatz und dann kommt irgendwann mal Kultur. Genau, und wir haben auch sehr stark in den letzten 4 Jahren Kultur mit Employer Branding verbunden, was sehr neu in diesem Ansatz ist, weil man natürlich gerade im Employer Branding seine kulturellen Werte, aber auch so, wie es wirklich im Unternehmen ist, nach außen spielen soll, weil wir haben halt festgestellt, dass viel im Employer Branding, da wird halt gesagt, wir erlauben den Work-Life-Balance, weil das halt gut ankommt, kommen halt die Buzzwords drauf, die irgendwie Gen Z braucht oder Gen Y, aber gar nicht das, was wirklich authentisch vom Unternehmen kommt und da eben das Employer Branding so auszuspielen, dass es auch mit der Kultur einhergeht, genau.
Ja, lass da mal ein bisschen in den Konflikt eintauchen. Also du hast ja schon so angekündigt, ja, jetzt müssen wir erstmal Umsatz und Marge machen und dann machen wir wieder Kultur. Das ist wahrscheinlich nicht die richtige Denkweise, oder? Sagst du, macht Sinn?
Also wir haben tatsächlich einen Kunde, der jetzt gesagt hat, gerade wenn es so schlecht läuft, haben wir die Zeit, uns endlich mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Das kann dieses Unternehmen auch nur machen, weil es Inhaber geführt ist und die Familie auch im Hintergrund steht und die da voll dahinter stehen. Ansonsten hast du halt meistens Shareholder oder Investoren, die halt ganz genau sagen, nee, dafür gibt es jetzt nichts und das sollte der Fokus sein. Kommt natürlich auch wirklich vom Aufsichtsrat oder vom Beirat, wo man da gar nicht so richtig steuern kann. Wir sind momentan in einer Rezession hier in Deutschland und da ist natürlich schon wichtig, erstmal seinen Platz sicher zu halten, vielleicht ein bisschen zu wachsen und natürlich auch so zu steuern, dass ich nicht so viele Mitarbeiter überhaupt entlassen muss. Können wir auch verstehen. Obwohl ich persönlich immer in dem Bereich schauen würde, gerade bei so schwierigen wirtschaftlichen Lagen, was macht das mit den Menschen, wie verändert es auch unsere Kultur und wie müssten wir als Unternehmen auch gegensteuern, dass wir vor allen Dingen so ein Hero-Mindset beibehalten und ein hohes psychologisches Kapital.
Ach cool, auf das Hero-Mindset würde ich gerne noch mal ein bisschen eingehen. Vorher noch mal kurz, da fällt mir ein Buch ein, das fand ich wirklich richtig gut von Ben Horowitz, denke ich, What You Do is Who You Are.
Ja.
Ist das Kultur?
Ja, tatsächlich ist Kultur facettenreich. Einmal ist es tatsächlich What You Do is Who You Are, aber da spielen so viele Nuancen mit drin. Es spielen die meistens impliziten Werte. Meistens sagen Unternehmen, das sind unsere Werte, aber implizit gibt es ganz andere Glaubenssätze und auch, was im Unternehmen für Werte und für Normen herrschen. Es ist die Führungskultur sehr stark. Der Fisch stinkt immer vom Kopf.
70% von der Kultur. Schön zu hören für jemanden, der eine Organisation führt.
Ja, das ist tatsächlich so. Also gerade in den ersten Gesprächen, wenn uns, wie gesagt, gerade haben wir nicht so viele Kulturtransformationsprojekte, aber die wir hatten, da ist dann meistens das C-Level und sagt, ja, wir wollen die und die Kultur haben. Und dann fragst du erstmal nach, ja, was machst denn du? Und meistens ist dann so ein Shadow, was da aufgedeckt wird. Die Führungskräfte sind genau so, wie sie eigentlich nicht die Mitarbeiter haben wollen. Und es ist natürlich das, was auch nach unten getragen wird. Wir arbeiten tatsächlich noch an einer größeren kulturellen Transformation jetzt schon seit einem Jahr. Und die geht auch weiter, obwohl das auch ein Automobilzulieferer ist. Und da ist halt so lustig, dass die Führung, also die C-Level, wirklich genau die Punkte sagt, die sie nicht mag, wo sie gegensteuern will. Bei denen ist ganz klar, sie wollen innovativer sein, nicht so detailverliebt. Aber wenn du mit ihm zusammenarbeitest, dann sind sie das. Ja. Und da jetzt eben auch so eine Verhaltensänderung auf dem Top-Level zu triggern, ist unheimlich wichtig. Ja.
Das heißt, deswegen seid ihr systemische Coaches, oder? Also das geht ja dann schon auch ins Persönlichkeitscoaching der Führungskräfte oder Founder oder was auch immer, ne?
Genau, wir sind tatsächlich systemische Coaches. Ich mache momentan auch noch eine psychodynamische Organisationsentwicklungsausbildung, weil das auch tatsächlich psychodynamisch ist und organisationsdynamisch noch ein bisschen anders, weil systemisch ist schon mal ein ganz gutes Feld, aber psychodynamisch ist noch mal stärker, welche unbewussten Mechanismen sind da, um auch so Shadows aufzudecken tatsächlich.
Ja, genau. Okay, unbewusste Mechanismen heißt, ich habe hier irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwelche Themen, die schleppe ich seit meiner Kindheit mit und dann müsste ich jetzt mal dran, sonst wird das nichts mit der Transformation in meiner Organisation.
Genau, das ist natürlich dann schon fast therapeutisch, kann auch mal reinspielen, aber sollte nicht so der Mittelpunkt des Coachings sein. Eher ist es tatsächlich, irgendwie aufzudecken, welche Gefühle stecken hinten unten drunter. Also was fühle ich, was denke ich, was meine Mitarbeiter fühlen, und dann auch so ein bisschen auf die Identität zu kommen. Und da eben sehr stark zu arbeiten, was ist die Person, was ist die Rolle und was ist das System, in dem Fall die Organisation, um da eben Shadows aufzudecken. Du hast ja oftmals, du denkst ja, meine Mitarbeiter sehen mich so und so, aber eigentlich sehen sie dich ganz anders, weil du halt auch die Gefühle ausstrahlst. Ja.
Also ist es wichtig für Organisationen, Gefühle auch durchzuleben, so durchzugehen? Und sie zu akzeptieren, dass sie nun mal da sind und zu sagen, was lerne ich jetzt aus diesem Gefühl?
Ja, tatsächlich, genau das ist so ein bisschen, was ich, letzte Woche war ich ja in INSEAD bei dem ersten Modul. Genau das ist eigentlich der Mittelpunkt, Gefühle zu reflektieren, zu zeigen, zu widerspiegeln als Führungskraft, aber auch Gefühle selber in sich wahrzunehmen, weil es gibt diese drei Layers, Fakten, Gefühl und Identität. Und wir sprechen meistens im Business-Kontext nur über die Fakten.
Gerade ja, ist ja am einfachsten.
Ja, genau. Am einfachsten. Ja. Und dann geht es Ping-Pong. Aber wenn du halt anfängst, mal zu sagen, was du fühlst und was es mit deiner Identität macht, dann gibt es eine ganz andere Dynamik da drin. Und ich denke, Konflikte werden viel schneller gelöst, aber auch man arbeitet viel besser zusammen, wenn man auf so einem tiefen Level ist. Und man kann auch wirklich, glaube ich, mit diesem Ansatz Mitarbeiter viel stärker bewegen zu gehen. Zum Beispiel hatte ich heute Morgen ein Coaching mit einer Führungskraft, die gerade eine größere Change-Veränderung im Unternehmen hat, die haben auch 20% der Mitarbeiter entlassen, neue Teams strukturiert. Sie hat jetzt Leute in ihrem Team, die eigentlich sich nie auf die Rolle beworben haben. Und da ist es ganz wichtig, auf dieses Gefühlslevel zu kommen. Was fühlt denn jetzt die andere Person? Ist die wütend? Ist die verärgert? Hat die Angst? Und da eben zu gucken, dass man das einmal versteht, aber auch in diesen Change-Prozess mit integriert, damit der Mitarbeiter sich wirklich entfalten kann.
Ja, ich muss da immer an den Ansatz denken. Ich bin so ein Freund von einem Ansatz, der heißt Conscious Leadership. Und da guckst du auch rein, genau, was sind die Gefühle? Kommst zu einem Full-Body-Yes am Ende? Und versuchst dann darauf basierend dann wirklich auch Lösungen zu entwickeln. Und was da auch reinspielt, ist die gewaltfreie Kommunikation, oder? Ja. Also in der Kommunikation zu sagen, okay, das ist die Situationsbeschreibung, ich fühle mich damit so und so und hier ist mein Wunsch. Und dann wird dann so dem begegnet, ne?
Ja, genau, das ist auch das Stichwort des Conscious Leadership. Genau. Und gerade bei Kulturen habe ich festgestellt, ist dieses Conscious Leadership ganz wichtig, weil ich glaube, Gefühle prägen sehr stark so Momentaufnahmen oder auch so längerfristige Verhaltensweise im Unternehmen. Und da wirklich so ein Fingerspitzengefühl als Führungskraft zu kriegen und die einmal spiegeln zu können, aber auch wahrzunehmen.
Ja, und wenn das nicht passiert und man bleibt bei den Fakten, dann entladen sie sich halt irgendwie anders, also in Gossip oder...
Ja, genau.
Das muss ja irgendwie raus, ne? Ja.
Oder auch in so Toxizität, dass man dann die Augen rollt, schlecht spricht,
oh mein Gott, Oh, das sind aber schon Anzeichen, dass es schon arg ist, oder? Wenn solche. Oder kommt das sehr häufig vor?
Also ich glaube tatsächlich, dass das momentan sehr häufig vorkommt. Wir haben ja auch in Deutschland nur so ein Engagement von 40% am Arbeitsplatz. Das heißt, die Menschen sind emotional nicht connected mit dem Unternehmen. Die fühlen da auch nichts und machen halt nebenher ihre WhatsApp-Chats, ihre Vereinsplanung. Da sind sie dann auch sehr engagiert, aber am Arbeitsplatz überhaupt nicht. Ich spiele da schon mit rein.
Und hat sich durch Remote-Arbeit ein bisschen zugespitzt, aber halt in Organisationen, in denen halt nicht Conscious Leadership gilt, sondern der Fisch stinkt vom Kopf her, oder?
Wo es halt Fakten-Leadership ist. Ja, okay. Wo du nur über die Fakten sprichst und gar nicht verstehst, was eigentlich unter dem Eisberg ist. Gefühle und auch Identitäten von den Personen. Ja, das ist tatsächlich ein sehr großer Trend. Und in Deutschland habe ich auch das Gefühl, hat man auch so Angst vor seinen Gefühlen. Und es ist auch ganz komisch, seine Gefühle auszudrücken. Gefühle haben am Arbeitsplatz nicht zu suchen, ist oftmals auch das, was gesagt wird. Aber es ist halt so wichtig, weil wir eigentlich die ganze Zeit irgendwas fühlen.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe auch ein paar Coaches in Südafrika, da ist es viel, viel stärker drin. Also schon von der DNA, wie das Land tickt, weil die viel emotionaler sind als wir.
Und die lassen das auch mehr zu, also dass das nicht so stigmatisiert vielleicht, ne?
Ja.
Ich merke das auch schon in der Kindererziehung, dass es halt schwer fällt, auch da die Gefühle mal zuzulassen, zu sagen, okay, jetzt bist du wütend, du weinst, mich stresst das zwar, aber es ist halt jetzt so, ne? Und ein Kind musste halt auch einfach durch. Und es ist wichtig, das zu benennen und zu bestärken. Aber ich glaube, das fällt uns ja gerade schwer, weil wir eh schon die ganze Zeit diesen Druck haben, nicht so belastbar gerade vielleicht sind, oder? Und die Situation einfach schnell bereinigen wollen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, was du ansprichst mit der Validierung, also in der Psychologie heißt es Validierung von Gefühlen in der Kindererziehung, ist unheimlich ein ganz großer Faktor, warum wir das in Deutschland nicht so gut können. Also alleine meine Eltern, ich habe super Eltern, die mich echt ganz toll erzogen haben, aber selbst jetzt, wenn meine Mutter auf meine Tochter manchmal aufpasst, da wird dann halt gesagt, wenn sie hinfällt, ah, das ist jetzt nicht so schlimm, brauchst nicht weinen.
Ja, 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 voll.
Und das ist halt so, weil die halt auch schon so erzogen wurden. Und man hat das ja in den 80ern, als ich aufgewachsen bin, da war es einem einfach auch nicht bewusst mit dieser Validierung. Mhm. Das ist auch nichts Schlimmes. Ich meine, ich habe viele Bücher gelesen, als ich Mutter geworden bin, weil ich gedacht habe, ich will es irgendwie ganz gut machen. Und das Validieren ist ganz, ganz wichtig, dass das Kind Gefühle versteht und auch benennen kann, was wir ja auch später wollen. Und da gibt es halt auch gerade so ein bisschen einen gesellschaftlichen Umbruch. Jetzt für die Kinder, die halt sehr validiert erzogen worden sind, versus die Kinder, die halt, wo du halt sehr angepasst, jetzt musst du parieren, jetzt weinst du nicht mehr, ist ja nicht so schlimm, jetzt geht's weiter. Und dann dieses Tapfere, okay, ich kann den Schmerz jetzt aushalten und gehe da durch und ist nicht so schlimm.
Ja, spannend. Und ist vielleicht so Gen Z die erste Generation, die durchgehend überwiegend validiert aufgewachsen ist, von Emotionen her? Kann das sein?
Ja, da müsste ich jetzt mal, das weiß ich nicht, aber ich könnte es mir auch vorstellen tatsächlich. Zumindest die Gen Zs, mit denen ich zusammenarbeite und die ich auch kenne. Obwohl es nicht immer stimmt. Ich glaube, das hängt davon ab, wie alt auch deine Eltern sind, aus welcher Generation deine Eltern sind. Weil zum Beispiel, wir sind 6 Kinder und meine jüngste Schwester ist auch Gen Z. Die ist 16 Jahre jünger als ich. Jetzt weiß jeder gleich, wie alt ich bin. Genau, und meine Eltern haben da auch nicht validiert. Also deswegen glaube ich, kommt es eher darauf an, aus welcher Generation stammen deine Eltern.
Okay, und dann kann man es gar nicht so richtig runterbrechen. Ja, und natürlich, wie ticken sie? Manche waren dann progressiver oder haben eher darauf geachtet, andere vielleicht nicht, andere haben es intuitiv richtig gemacht, andere ganz falsch vielleicht, also aus dem Gesichtspunkt, ja.
Also was die auf jeden Fall können, die können viel besser, wir merken es immer bei Trainings, denen ist es ganz gängig, so gewaltfrei zu kommunizieren. Die können Dinge ansprechen, das geht da viel, viel einfacher. Und das ist schon auch ein Zeichen, dass sie ein bisschen geklärter sind, was ihre Gefühle anbelangt.
Ja gut, das heißt, also das ganze Thema Kultur geht viel über natürlich Leadership, besseres Selbstverständnis auch der Führungskräfte.
Ja.
Was siehst du sonst noch so für Fallstricke oder Themen, wo du sagst, ja, da gehen wir häufig ran. Das wird vielleicht nicht auf den ersten Blick so gesehen.
Also einmal ist bei Kultur wirklich ganz wichtig, dass die Dinge explizit gemacht werden. Mhm. Weil man hat zwar irgendwann mal seine Werte definiert, aber man sagt gar nicht im Onboarding, wenn ein neuer Mitarbeiter drin ist, was erwarten wir von dir? Wie solltest du dich hier verhalten? Also da werden die Spielregeln nicht richtig erklärt. Man denkt, es weiß irgendwie jeder intuitiv, wie es läuft. Aber eigentlich ist wirklich wichtig, so einen sauberen Code of Working zu haben. Wie arbeiten wir hier? Was erwarten wir im Umgang mit unseren Kunden, mit Partnern, internen Kunden, wie wir zusammenarbeiten, was sind unsere Werte? Dass es wirklich explizit ist. Ein weiterer Aspekt ist tatsächlich natürlich die Führung, der Führungskraft ganz groß, dass da auch die richtigen Führungsfertigkeiten da sind. Und dann ist aber auch ganz wichtig die Mitarbeiterentwicklung. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt nur einen Mitarbeiter sage, ja, hast du ganz gut performt, aber gar nicht erklärt, wie und ist auch gar nicht auf diesen Code of Working bezogen, dann wirst du auch nie diese starke Kultur bekommen. Und dann ist aber auch noch ganz wichtig, sind tatsächlich Anreizsysteme, so Belohnungssysteme müsste man mal noch überdenken, weil es gibt halt auch so einen kulturellen Twist. Automatisch, wenn du, wie jetzt im Consulting-Umfeld, sehr stark auf Einzelincentivierung, Bonus ausgerichtet bist, dann wird es einfach wettbewerbsintensiver. Wenn du jetzt ein Anreizsystem hast, wo jeder irgendwie so eine Dividendenausschüttung kriegt und dann irgendwie, wenn es mal gut gelaufen ist, hat halt jeder das Gleiche, dann gibt es halt auch kein Anreizsystem. Mhm. Also da steuerst du schon sehr stark, wie die Menschen ticken, das vergessen auch viele. Und ja, was vielleicht noch auch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich der Umgang mit Innovation, aber auch Fehlertoleranz. Da gibt es ja auch so Bilder, wenn du Innovation willst, aber null tolerant bist für Fehler, dann kommt auch nichts, weil die Leute müssen ja Sachen testen und umso starrer das ist, dass keine Fehler passieren dürfen, umso weniger innovativ bist du. Und viele Unternehmen kommen immer zu uns und sagen, ja, wir wollen unsere Kultur verändern, weil wir wollen mehr Bissgeist, mehr Innovation von unseren Mitarbeitern und mehr so Antrieb. Und dann musst du halt immer gucken, was hindert denn diesen Antrieb momentan? Oftmals sind dann Belohnungssysteme, Mitarbeiterentwicklung natürlich, aber vor allen Dingen die Toleranz bezüglich Fehler. Ist man da offen, dass man mal ausprobieren darf oder ist es ein absolutes No-Go?
Okay, also ich habe mal von Pinguin gehört, wenn die ins Wasser springen, so, dann gibt es immer so den Ersten, der vorspringt, der dann auch gerne mal gefressen wird von einem Seelöwen oder von einem Hai oder so. Und wenn das safe ist, kommen die anderen nach. Und deswegen, ich glaube, das habe ich mal von Google gehört, wir haben das bei uns implementiert, haben wir den Pinguin Award für Personen, die halt was Neues ausprobieren. Dabei vielleicht ist irgendwas schiefgegangen, aber sie haben uns irgendwie vorangebracht. Da verleihen wir dann einen kleinen Award dafür. Ja.
Das ist aber ein schönes Bild. Das habe ich jetzt auch das erste Mal gehört. Sehr schön, der Pinguin Award.
Ja.
Einfach mal ins Wasser springen und ausprobieren.
Ja, genau. Und wenn man sagt, den Prozess automatisiere ich jetzt und bei der Automatisierung läuft halt beim ersten Mal vielleicht was schief und so, dann ist das halt eine Award-Verleihung wert, weil wir sind total dankbar, dass sich das eine Person halt überhaupt traut und nach vorne geht, damit dann andere sagen können, ja, wie ist das mit der Automatisierung, worauf muss ich achten und dann machen wir einen Prozess draus und dann wird es halt besser.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz cool, aber ich verstehe, dass es wahnsinnig schwer ist in so einer Remote-Kultur, also wir sind ja auch Remote First und weißt du, wie es ist, viele sind im Office, aber die meisten dann doch irgendwie zu Hause, dieses Vertrauen zu schaffen und zu sagen, ich werde halt nicht gefressen, wenn jetzt irgendwas passiert und es wird gefördert, dass ich mutig bin, das ist das eine. Und ich glaube, das Zweite, was uns irgendwie manchmal so im Weg steht oder auch überhaupt vielen Organisationen, ist, diese intrinsische Motivation reinzukriegen, jetzt mache ich mal was anders. Jetzt mache ich mal, den Prozess hinterfrage ich jetzt halt mal, oder?
Ja, das geht dann gerade auf die Mitarbeiterentwicklung und wieder habe ich es geschafft, mit meinem Mitarbeiter im One-on-One zu definieren, wo will ich mich persönlich entwickeln. Wenn du jetzt nur eine Zielvorgabe machst, du musst die Kunden zu 100% fehlerfrei irgendwie bedienen, dann, wenn es gibt natürlich Mitarbeiter, die sich dann selber ein Ziel stecken, aber manche machen das halt auch nicht. Und da dann wirklich reinzugehen und sagen, was willst du denn persönlich erreichen, wenn du dieses Ziel erreichst? Was ist dein persönliches Entwicklungsziel? Es gibt eine ganz andere Dimension und Mitarbeiter fangen an, ganz anders sich da reinzudenken.
Und dann aber nicht da abzubiegen zu sagen, ich mache jetzt erstmal eine zweijährige Ausbildung irgendwie, 25 Stunden die Woche, sondern wie kann ich meine persönlichen Ziele erreichen, indem ich halt an Kunden Dinge probiere, oder? Und genau. Indem ich natürlich auch eine gewisse Zeit bekomme, mich in Tutorials reinzuarbeiten oder mal Dinge auszuprobieren oder eine Weiterbildung auch mal zu besuchen. Aber was ich oft spüre, ist so ein Mindset, ich brauche erstmal die volle Weiterbildung, dass ich alles unter Kontrolle habe und dann wage ich mich an was Neues, statt zu sagen, ich wage mich an was Neues und lerne im Prozess.
Richtig, dieses kontinuierliche Lernen auch, das auch mitzugeben, das autodidaktische Lernen, dass ich mir selber auch Dinge beibringe on the job.
Ja. Wie kriegen wir das gut hin, dass das in die Organisation reingeht? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also das ist tatsächlich ganz wichtig, ist einmal schon ein Unternehmensziel mit reinzunehmen und sagen, okay, du arbeitest da dran mit und was willst du denn jetzt persönlich lernen und wo willst du dich entwickeln? Und dann kommen da ganz unterschiedliche Dinge raus. Zum Beispiel der eine will einfach Experte werden für YouTube und einfach auch so ein Standing haben, dass ihn die Welt da auch so wahrnimmt. Der wird dann anfangen, natürlich die Kunden zu bedienen, aber auch zu gucken, bei wem macht jetzt YouTube wirklich Sinn. Auch gucken, dass er bei YouTube-Projekten stark mit angebunden ist. Und wird hoffentlich anfangen, da Expertenwissen aufzubauen für sich, aber auch so, dass es weitergibt. Und dann nach einem Vierteljahr kann man einfach mal gucken, wie bist du da rangekommen, wie kann ich dich auch unterstützen. Und wenn das klar ist, dass es Sinn und Zweck ist, um eben so ein Unternehmensziel auch zu erreichen, dann stellt sich ja gar nicht die Frage, jetzt noch erstmal eine Ausbildung von 2 Jahren zu machen und es zu lernen, sondern man kann ja die Dinge auch on the job machen.
Ja.
Ist natürlich was anderes, wenn du jetzt jemand hast, der auch irgendwie Coach werden will. Und dann würde ich schon sagen, okay, es macht jetzt schon Sinn, erstmal noch eine Ausbildung zu machen, weil es schon ganz anders ist. Aber wenn es innerhalb von dem Bereich ist, wo ich sowieso schon arbeite, dann geht es eher darum, so Soft Skills zu schärfen.
Ja, und Mut zu fördern einfach, oder? Und da spielt wieder die Fehlerkultur mit rein.
Genau, Mut zu fördern, aber auch so auch ein bisschen zu fordern. Also es fehlt momentan bei uns auch, gerade in dem ganzen New Work-Ansatz zu sagen, hey, ich erwarte, dass du wirklich in einem Jahr da wirklich Experte drin bist. Ich unterstütze dich in allem, aber einmal müssen wir natürlich dieses Ziel erreichen, dass wir 1 Million Umsatz mit YouTube machen, aber ich wünsche mir, dass du das Ding einfach aufbaust und füllst. Und du kannst jederzeit zu mir kommen, dass ich dich da unterstütze, aber da ist auch so ein Time-Bound mit drin. Und ich hake das nach.
Was ich gerne mache, ich versuche Leute dann dazu zu bewegen, die Dinge dann auch zu lehren. Also sowohl vielleicht mal mit einem internen Workshop, aber dann relativ schnell auch mal nach außen zu gehen, zu sagen, dann hältst du ein Webinar für das Thema oder du bildest jetzt einen Trainee dafür aus. Oder weil ich glaube, man kann die Dinge nur richtig gut begreifen, wenn man das weiterträgt, vielleicht mal idealerweise ein Seminar dazu gibt.
Ja, absolut, absolut. Ja. Ja, aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist in dem Sinnzusammenhang, ist wirklich das psychologische Kapital, von dem wir vorhin gesprochen haben. Weil psychologisches Kapital ist in dem Sinne wirklich die Fähigkeit von Mitarbeitenden, eigene Ziele zu setzen. Ist gut, wenn ich als Führungskraft da auch mit reingehe, aber dass das wirklich von ihnen intrinsisch kommt und ich jetzt nicht sage, ja, vielleicht willst du ja der YouTube-Experte werden, dann lifte ich den eigentlich schon auf dieses Ziel hin. Es wäre viel schöner, wenn der Mitarbeiter sagt, ich will das eigentlich werden. Das ist im Endeffekt psychologisches Kapital, dass Mitarbeiter selber Ziele setzen und die auch resilient erreichen können. Und tatsächlich ist es so ein Forschungsfeld, was von Warren Buffett sehr stark getrieben wurde. Der hat bei jeder Transaktion hat der psychologisches Kapital gemessen. Wie hoch ist das? Mit einem Fragebogen. Kann ich dir auch mal zuschicken. Ich habe den.
Gerne.
Misst es immer und die sagen halt, wir haben den größten Arbitrage, wenn es niedrig ist, weil wir wissen, mit welchen Coaches, Anreizmodellen wir das halt sehr schnell twisten und dann kriegst du halt so einen Lift. Wenn das schon hoch ist und das Unternehmen echt nicht so rund läuft, dann ist es halt auch oftmals, dass der Markt gerade nicht da ist, dass irgendwo eine andere Innovation in einem anderen Bereich aufkam. Also dann, aber wenn man so intern guckt, ist psychologisches Kapital wirklich der ausschlaggebende oder die Nadel, die anzeigt, bin ich jetzt auf dem wirklich maximalen Wachstumspfad oder habe ich echt noch Headroom nach oben?
Ach, das ist ja spannend. Ja, das können wir vielleicht auch in den Shownotes was zu verlinken, psychologisches Kapital. Ja, cool. Jetzt sehe ich aber wieder so einen Konflikt am Horizont, weil zum einen sagen wir dann, wir hören dann zu, was ist deine Motivation, was möchtest du lernen? Ah, YouTube, super. Aber haben wir halt leider gerade, weiß ich nicht, auf absehbare Zeit keine Kunden, die das machen oder so. Ne? Und man soll ja eine Organisation nicht um die Leute rumbauen, sondern halt die Organisation bauen, sodass es halt Sinn macht und dann gucken, wer füllt jetzt die Rollen wie. Ne?
Genau.
Da sehe ich einen Widerspruch jetzt gerade.
Ja, also das war vielleicht auch von mir falsch ausgedrückt. Wichtig ist, zuerst die Unternehmensziele festzusetzen. Das wollen wir als Team erreichen. Mit diesen Unternehmenszielen dann runterzubrechen, wo willst du mitwirken? Und wenn dann auf den Unternehmenszielen steht, YouTube ist jetzt nicht der Fokus, dann kann ich das vielleicht im Gespräch erwähnen. Und dann sage ich, hey, das gibt der Markt gerade nicht her, wir müssen erstmal eine andere Baustelle fertig kriegen, können wir uns momentan nicht leisten, das auch noch aufzumachen. Dann hofft man, dass der Mitarbeiter natürlich auf was anderes auch eingeht. Aber was ich festgestellt habe, wenn es eine klare Übersicht gibt, was sind die 5 Big Bets, die wir dieses Jahr erreichen wollen, die Ziele, dann gehen auch meistens alle mit. Also es gibt vielleicht schon mal eine Ausnahme, dass ein Querdenker mit dabei ist, aber das ist ganz, ganz selten tatsächlich. Weil die Mitarbeiter sich dann da eigentlich abgeholt fühlen und sagen, ah ja, da habe ich auch Lust drauf, wenn es dann noch toll präsentiert wird, dann ist es was ganz anderes. Aber das muss man natürlich schon als Unternehmen auch machen. Und dann ist immer ganz schön, die Ziele dort unter, also zu nesten. Individuelle Ziele und auch so eine Übersicht zu haben, das sind unsere Big Bets und das sind die Beiträge, die jeder bringt, wo du auch wirklich siehst, ah, Simone will hier mitwirken, Oliver will das noch machen, wo auch wirklich so ein bisschen so eine Gruppendynamik auch entsteht, dass ich mich da committed habe und es nicht nur jetzt ein Gespräch mit Oliver war, sondern wo auch irgendwie das ganze Jahr an einem virtuellen Board hängt oder im Office sogar hängt, wo wirklich, was ich da mitgestalten will, mitwirken will und auch lernen will.
Das ist super spannend und es ist total gut, darüber mal in der Ausführlichkeit zu sprechen, weil jetzt verstehe ich langsam, was das alles bedeutet, systemisches Coaching und wie breit das dann alles geht und wo man überall eintauchen kann. Ja. Das heißt, ihr guckt euch das natürlich alles erstmal an und sagt dann, okay, hier und da sind eben die Potenziale und da gehen wir rein. Jetzt haben wir 46 Minuten gesprochen und es fiel noch nicht einmal das Wort AI. dabei ist das doch wirklich so game-changing, oder? Für viele Organisationen, was gerade passiert in Generative AI, Agentic AI, also wenn es denn zugelassen wird. Und wenn nicht, dann vielleicht auch leider auch. Ne?
Also da verstehe ich sowieso die rechtliche, das rechtliche Rahmenwerk verstehe ich immer noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Auch diese Zweifel und Überprüfungen von manchen Unternehmen, also von manchen meiner Kunden, da ist immer so ein großes Fragezeichen in meinem Gesicht. Was tatsächlich ganz interessant war, ich habe letztes Jahr das erste Mal verstanden, was es eigentlich ist. Weil klar, man hat ChatGPT, ich verwende mega viel, vor allen Dingen ChatGPT, habe auch schon Gemini ausprobiert, andere AI-Chatbots. Das verwendet man so ein bisschen in Standalone, hat da so ein Sparring, das bringt auch echt viel, um schnell was on paper zu bringen. Auch alleine mit der Search ist man da viel besser, man kriegt einfach die Dinge zusammengefasst etc. Aber für Unternehmen ist natürlich viel wichtiger, so ein Agentic Flow System aufzubauen. Und das war das erste Mal, dass mir das jemand erklärt hat, der irgendwie einige Kunden aus Silicon Valley hat. Und was die da gerade machen, hat er mir halt erklärt. Und das Ziel soll ja sein, mit Microsoft Copilot Studio im Backend auf Microsoft Navision oder auf Google Cloud mit Vertex oder in seinem eigenen System mit Relevance AI tatsächlich so ein Agentic Flow System zu machen, auch ein Data Laking, damit alle Daten darüber kommunizieren können. Und wo man dann mit dem Team mal schaut, welche repetitiven Aufgaben, wiederkehrende Aufgaben soll jetzt der AI-Agent machen.
Okay, hast du mal ein Beispiel?
Genau, also zum Beispiel Rechnungsstellung. Wenn ich jetzt in der Agentur bin, Rechnungsstellung, das kann die KI übernehmen, der kann sich auch in NextOffice einwählen und ich habe hier meinen Timesheet, der soll das am Monatsende prüfen, soll auch noch mal eine E-Mail schicken oder so im Chat, hey, stimmen die Zeiten so? Und dann kann der die Rechnung machen und verschicken.
Das ja, voll super. Und wer bei uns dann Finance macht, kann sich dann mehr auf Controlling-Aufgaben fokussieren. Richtig. Und da endlich mal den Job wahrnehmen, der, wie die Person dann sagt, was ich eigentlich immer mal machen müsste, wenn nicht so viele Rechnungen zu stellen wären.
Ja. Genau, also das sind so.
Also große Chancen, ne?
Richtig, das sind so einfache Aufgaben, die ich jetzt einmal anfangen kann. Ich würde jetzt nicht mit den schweren, ich würde es wirklich einfache. Viele verwenden AI gerade auch schon im Recruiting, anscheinend jetzt für, wenn jetzt Vakanzen reinkommen, aus dem System runterladen, in eine Tabelle machen, die vergleichen und dann dem HR-Manager mal eine Übersicht geben, die haben sich beworben, das sind die Vorteile, Nachteile im CV, wen sollen wir integrieren oder nicht, und der macht dann auch im System gleich automatisch die Absage und so. Kann man alles einstellen, das ist eine mega Erleichterung.
Jetzt rufen natürlich ganz viele ganz laut hier vor den Bluetooth-Boxen, hey, Bias, was ist damit?
Ja, die weiß, nee, du musst natürlich vorgeben, was die KI für dich analysieren soll. Also ich gucke dann halt rein, ist der Culture Fit da, bitte mit den Attributen bewerten, ist die Erfahrung da, bitte mit den Attributen bewerten, sind die Skills da, die ich brauche. Also ich muss natürlich schon vorgeben, was sie auch machen soll. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, also so wie ich es auch als HR-Manager bewerten würde, wenn ich mir die CVs angucke und es eben in ein Model bringe, damit die KI das auch verwenden kann. Ein AI-Agent heißt einfach, dass er mehrere Tätigkeiten nacheinander ausführen kann, sich selber ins System einloggen kann, irgendwo was runterladen kann, hochladen kann.
Ja, das ist super. Und vielleicht kann man so ja auch mal einen Bias offenlegen überhaupt, ne? Und also, aber eine KI, die ist ja dann weniger erratisch, ne? Wenn ich jetzt mal als Recruiter einen schlechten Tag habe, dann bin ich vielleicht strenger mit einem CV, als wenn ich einen guten Tag habe. Oder die eine Nase gefällt mir vielleicht besser als die andere auf dem Foto.
Tatsächlich muss ich sagen, ich hoffe, dass jeder schon sein eigenes Model hat für das Screening. Mhm. Also zumindest die Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo ich auch ein paar Projekte drin gemacht habe, die haben das mittlerweile im Einsatz, weil das ist eigentlich schon wichtig. Ich weiß, dass viele kleine Unternehmen das nicht haben, aber eigentlich müsste man wirklich so, auf was lege ich Wert und welche 5, 6 Kriterien sind wichtig, um überhaupt mal im ersten Schritt weiterzukommen. Was screene ich dann im Interview? Was screene ich im zweiten Interview? Was screene ich im Case? Um da überhaupt eine objektive Meinung zu haben. Und wenn ich das schon habe, dann kann ich es natürlich sehr schnell auch in die KI übertragen. Ja. Wenn ich es noch nicht habe, dann muss ich erstmal anfangen, das, was sehr heuristisch momentan ist, wie du sagst, das heuristische Denken, Bauchgefühl, der taugt was, der taugt nichts. Haben wir ja auch oftmals im Gefühl, um ehrlich zu sein, aber wir müssen das jetzt halt in so ein algorithmisches.
So übersetzen, ne? Und der Algorithmus muss dann sagen, die 3 Typos fallen da jetzt ins Gewicht oder eben nicht.
Genau.
Ja. Aber das ist ja bei den Menschen höchst individuell. Es gibt ja die einen, die sagen, also ein Typo in der Bewerbung, das geht ja gar nicht. Und andere sagen, ja, Abi 4,0, super, weiß ich durchzuschlagen. Oder keine Ahnung. Und ein anderer sagt, nee, aber finde ich eher schlecht.
Also, ja, aber das ist tatsächlich wichtig, als Unternehmen zu wissen, was sind unsere Guidelines, um überhaupt reinzukommen, die auch objektiv zu machen. Und meistens stimmt ja das, was man fühlt im Prozess, stimmt ja auch, weil wir sind ja viel, viel mehr als jetzt nur das, was wir hören und sehen, sondern wir riechen ja auch die Person, wir schmecken durch die Luft, wir fühlen. Da ist noch viel, viel mehr da und das Bauchgefühl, das stimmt meistens. Wenn ich sage, der passt nicht, dann kann ich natürlich eine sophisticated Analyse machen, der passt nicht. Was aber ganz gut ist, wenn man algorithmisch das Ganze analysiert, mit welchen Kriterien, dass man halt, wenn jetzt mal der Recruiter ausfällt, dass dann jeder halt auch rekruten kann. Um das geht's ja und nicht nur um das eine Bauchgefühl. Ich meine, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin von 10 Mitarbeitern, der einen im Jahr einstellt, dann würde ich es noch nicht machen. Dann
ja, auch für große Unternehmen aber natürlich schon. Ne?
Und wenn man vor allen Dingen wächst, ist es wichtig, genau.
Ja, woher kommt das? Weil ich habe schon das Gefühl, in den wenigen Fällen, wo es mal nicht gepasst hat im Hiring, wir sind jetzt auch schon 10 Jahre am Markt und so, ne? Dann war das eigentlich tatsächlich immer der Fall, wo das Bauchgefühl schon verdrängt wurde irgendwo.
Ja, wenn man gedacht hat, ich finde sonst niemand und das ist
die Angst. Ja, so die Angst hat einen dann vielleicht auch geleitet. Ne?
Ich meine, das wird auch die KI nie übernehmen können. Die KI kann nur unterstützen, dass ich überhaupt jetzt gerade ein CV mal screenen kann. Die kann unterstützen, dass ich Jobvakanzen posten kann. Da muss man ganz genau gucken, die kann wirklich nur algorithmische, einfache, transaktionale Tätigkeiten machen. Auch jetzt in eurem Marketingumfeld, gerade wenn ich in den Google Ads drin bin, da würde ich niemals jetzt die KI das machen lassen. Aber die KI könnte zum Beispiel, wenn ich 20 Accounts habe, einfach abends oder morgen mir sagen, hey, das und das ist im Account passiert, hier und hier, also so eine Summary machen, weil da muss ich nicht überall durchklicken zum Beispiel. Wo es halt unterstützt, wo es eine Zeiterleichterung ist. Ich glaube, da ist momentan ganz wichtig für Unternehmen zu gucken, welche einfache Tätigkeiten wollen wir machen, dass wir auch die Infrastruktur haben, mit einfachen Sachen mal anfangen, um da eben wirklich solche AI-Agents zu bauen und dann aber parallel auch zu gucken, was brauchen wir in den nächsten 5 Jahren von unseren Mitarbeitern, weil wir ja oftmals gar nicht mehr diese transaktionale Tätigkeiten brauchen. Wir brauchen ja viel mehr Innovation und auch Kreativität, weil das kann die KI nicht.
Ja.
Zum Beispiel so ein, ja, vielleicht, man kann sparen mit der KI, aber der große Input, der kommt heuristisch von den Menschen.
Voll, das hatte ich auch gerade in der letzten Podcast-Folge mit der Katharina Form, ne, zum Thema KI und Kreativität. Am Ende ist es so der richtig kreative Input, der kommt halt einfach aus den Köpfen nach wie vor.
Ja. Genau, das ist tatsächlich so, Kreativität braucht heuristisches Denken. Heuristisches Denken heißt, dass wir mehr Gefühle mit reinbringen, mehr Intuition. Und das kann die KI nicht, weil die KI kann nur algorithmisch den Input verarbeiten. Was jetzt ganz wichtig ist, das Unternehmen anfangen zu gucken, wie kann ich Creator Mindset in meinem Unternehmen aufbauen. Das heißt, dass Mitarbeiter der Pinguin werden, der tatsächlich es schafft und auch den Mut hat, Dinge neu anzuordnen, auszuprobieren und da kreativ zu sein, weil eben wir uns Zeit freischaufeln, die KI übernehmen kann, und wir jetzt den Fokus drauf legen müssen, dass die Menschen, die drin arbeiten, wirklich kreativ sind, Out-of-Box-Denken anwenden, Dinge neu sortieren und auch kreativen Input geben, dass die KI wieder besser auch besser wird. Und da muss man wirklich, glaube ich, anfangen als Unternehmen, dieses Mindset peu à peu aufzubauen.
Ja, Wahnsinn. Und das bedeutet ja aber auch für eigentlich alle von uns, die wir so arbeiten, dass wir uns damit beschäftigen sollten, wie kann ich denn den Unternehmen in den nächsten 5 Jahren noch Mehrwert stiften überhaupt? Und was ist ein Creator-Mindset und wie kann ich das transportieren, oder? Wenn ich jetzt mich zum Beispiel neu bewerbe irgendwo. Was würdest du jemandem raten? Wie fange ich an? Was ist ein Creator-Mindset und wie kriege ich das?
Jeder, der sich bewirbt, glaube ich, ist ganz wichtig zu gucken und auch im Interview zu fragen, inwieweit wollt ihr eher ein Growth-Mindset momentan noch oder schon das Creator-Mindset? Growth-Mindset heißt, dass man erwartet, dass der Mensch einfach selber Dinge sich aneignet, lernt und auch so einen Bissgeist bekommt, aber immer noch in dieser Lernumgebung. Creator Mindset heißt, schon einen Schritt weiter zu gehen und Dinge auch anzuwenden, so walk and talk ein bisschen. Also jetzt eben nicht mehr irgendwie ein halbes Jahr eine Ausbildung machen, sondern eben sehr stark sagen, okay, ich probiere das mal aus. Und ich habe jetzt zum Beispiel noch nie Chemie studiert, aber mit der KI kann ich mir ganz viele Sachen zusammenziehen und kann mir Expertenwissen aneignen und die sehr kreativ kombinieren und traue mir das zu, das auch reinzunehmen. Das ist ein Creator-Mindset.
Und das ist ja wahrscheinlich auch super wichtig für Führungskräfte, wenn die irgendwie transformativ sein sollen, ja, dass sie das auch selbst anwenden, oder?
Ja, genau, das ist es. Also zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel ist, ich will jetzt irgendwie irgendwas entwickeln im medizinischen Bereich oder will mir da Wissen aneignen. Mit den KIs habe ich ja Zugang zu allem.
Ja.
Und ich lasse mir einfach die Daten mal aufbereiten, gucke mir das an und kann dann sogar in einem Umfeld, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, kreativ werden und Dinge unterschiedlich kombinieren. Dann brauchst du natürlich nachher immer noch den Pharmazeut, der dir dann guckt, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Aber es gibt ganz andere Impulse und das ist da, wo man sich drauf fokussieren muss. Die Zeit, die Muse, aber auch die Forderung, hier aktiv zu werden als Mitarbeiter, ins Unternehmen zu tragen.
Jetzt würde ich gerne noch einmal den Bogen spannen zu Unternehmen, die sich denken, naja, also ein Mindset kann man natürlich lernen, in gewisser Weise, aber einfacher ist es, wenn das die Personen schon mitbringen. Wie kann ich denn meine Employer-Brand darauf ausrichten, dass ich wirklich die richtigen Talente bekomme, die einfach intrinsisch schon Bock haben, Pinguin zu sein und Probleme so zu lösen? Wie viel Prozent sind das denn, würdest du schätzen, im Markt?
Oh, das ist wirklich schwierig abzuschätzen. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass man sowas machen kann. Ich glaube, ich würde vor allen Dingen Menschen mit einem Growth-Mindset erstmal mit reinnehmen, die lernen wollen. Und dann würde ich aber unternehmensweit steuern, dass wir Mut kriegen, uns in Bereiche reinzudenken, wo ich gar keine Ahnung habe. Und mal mixen. Also wenn ich jetzt irgendwie im HR arbeite, zu sagen, hey, du entwickelst mir was für ein Team, du hast keine Ahnung von, du kriegst einen Tag die Woche, wo du dich da reinfuchst, du kannst mit ein paar Experten sprechen, du hast hier KI, aber entwickle mir was. Oder jetzt zum Beispiel jemand aus der IT zu sagen, hey, das ist unser Recruiting-Prozess, der läuft so lala, du kriegst einen Tag die Woche für 4 Wochen, du kommst mit einem neuen Prozess um die Ecke und du machst es. Gerade so auch über die Funktion hinweg mal zu mixen. Und da wirklich am Anfang werden die Leute Angst haben, aber dann werden sie feststellen, hey, mit KI kriege ich ja ganz schnell, kann mir Sachen aneignen, kann das machen, kann ja am Anfang auch noch ein bisschen Training geben, dass man sich da nicht so fremd fühlt. Aber diese Mixes zu machen, die helfen unheimlich. Und da kommen ganz tolle Sachen raus, dass auf einmal Recruiting-Prozesse optimiert werden, eine neue Formel entsteht, Und wo dann auch die Experten sagen, wow, da bin ich nie drauf gekommen. Und das eben wirklich fördern und da haben auch, ich würde es jetzt nicht die ganze Zeit machen, ich würde sagen einmal pro Jahr, dass man da 4 Wochen so ein Secondment kriegt und diese Zeit sich da einräumt. Aber das macht Spaß und da wächst auch was fürs Unternehmen.
Ja, super. Und da können alle mitmachen. Die Voraussetzung ist eben ein gewisses Growth-Mindset. Ne? Und wenn jetzt eine Organisation da ist, vielleicht eine große, die sagt, oh, wir haben aber ganz viele, die haben doch so ein bisschen so ein Fixed-Mindset, aber auch die müssen wir ja irgendwie bewegen, ne? Letzten Endes. Wo kann man da ansetzen? Ist man dann wieder bei Leadership und Gefühlen oder wo setzt man an?
Tatsächlich kann man Mindset sehr gut entfesseln, wenn man mit der Intervention arbeitet. Ich sage immer, Mindset zu verändern ist viel einfacher als eine Fähigkeit aufzubauen, weil es ist ein Glaubenssatz. Und oftmals, warum es ein Fixed Mindset gibt, ist, weil jemand eine Narbe hat, weil halt irgendwann mal jemand zu einem gesagt hat, du schaffst es sowieso nicht, du bist dumm, kriegst es nicht hin. Und da eben Interventionen zu steuern, die wirklich diese Narben entfesseln. Da gibt es ganz tolle Interventionen, die gehen 90 Minuten, wo jemand auf einmal feststellt, ah ja, das ist mein eigener Glaubenssatz. Und dann geht man ganz anders raus und auch ganz anders in die Sache ran. Natürlich ist so eine Intervention, muss man auch wieder ein bisschen investieren. Man kann es natürlich auch intern durchführen, aber man muss einmal so eine Intervention auch konzeptionieren lassen. Und die funktioniert dann ganz gut. Vielleicht kannst du dich erinnern, Google hat so ein eine Intervention, dass ich Dinge Yes, I can oder sowas. Wahrscheinlich hast du das nie mitgekriegt, nee, aber das ging darum, so mehr Selbstvertrauen zu kriegen. Und die haben das 3 Jahre lang hoch und runter gespielt mit unterschiedlichen Führungskräften. Ich war auch in der einen oder anderen Session mit drin, weil das eben eine sehr gut konzeptionierte Intervention, nennt man das, war. Es gibt Standardinterventionen. Gerade letzte Woche habe ich von Robert Keegan sehr schön für so Fixed Mindset aufzubrechen und auch so Veränderungen zu triggern, Glaubenssätze aufzubrechen. Aber man kann natürlich auch als Unternehmen seine eigene irgendwie konzeptionieren, braucht dafür 90 Minuten und hat dann einen ganz anderen Drive.
Spannend. Und eine Intervention macht man dann einmalig oder das sind dann verschiedene Sessions nacheinander? Oder sollte man das einmal im Quartal wiederholen, um es zu festigen? Oder wie macht man das?
Also tatsächlich ist so ein Mindset nach 90 Minuten, manchmal dauert es auch mal 2 Stunden, kannst du viel aufbrechen und hast auch so einen Aha-Effekt. Dann ist natürlich gut, wenn du als Führungskraft zumindest mal noch wöchentlich darüber sprichst, dann quartalsmäßig, dass sich es einfach verankert und dass man immer wieder auch so geschärft wird, ah ja, das habe ich ja da gelernt und dass man sich vergisst. Aber mit einem externen Anbieter reicht eigentlich einmalig eine Intervention.
Wahnsinn. Und das macht ihr auch?
Ja, das machen wir auch. Wir kommen zum Beispiel nächste Woche bin ich bei einem Unternehmen, da geht es um eine Intervention für die Zielerreichung mit den Top-Führungskräften. Ist aber eine Intervention, um selber persönliche Entwicklung ins Ziel zu bringen und zu verstehen, wie kann ich das, was ich auch vorhin erklärt hatte, wie kriege ich so einen Flow mit rein. Wird gerade von uns konzeptioniert, dann machen wir das da jetzt ein bisschen länger, weil das soll auch ein bisschen Get-Together sein für die obere Führungsriege. Aber eigentlich geht es im Kern nur 90 Minuten.
Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, boah, also mit Simone, das muss ich unbedingt machen, wie findet man dich? Wie kontaktiert man euch am besten?
Am besten über simone@amazegrowth.com, sehr gerne. Oder auch über die Webseite kann man gerne ein Kontaktformular ausfüllen. Das geht dann
okay,
auch.
Super. Also amazegrowth.com. Ja, cool. Ja, um so langsam uns dem Abschluss des Gesprächs zu nähern, an einer guten Stunde, die mega interessant ist. Ich könnte stundenlang weiterreden. Würde ich gerne mal wissen, du hast so viel Wissen, also gerade rund um Kultur, um Coaching, um Organisationsentwicklung. Wer inspiriert dich? Gibt es da Bücher, die du empfehlen kannst, wenn ich mich dafür interessiere? Oder wem folgst du vielleicht auf LinkedIn? Oder gibt es da Persönlichkeiten, die du spannend findest? Was würdest du empfehlen?
Also tatsächlich finde ich die ganzen Forscher aus der positiven Psychologie sehr inspirierend. Barbara Fredrickson, Martin Seligman, Carol Track mit dem Growth Mindset. Und da sich vielleicht auch echt ein paar rauszunehmen und auch zu lesen. Flow gehört ja auch mit dazu. Positivity von Barbara Fredrickson, Martin Seligman, The Power of Positivity. einfach da ist ganz viel drin, wie man so einfach den Kopf switchen kann. Finde ich sehr spannend. Tatsächlich, wen ich auch sehr spannend finde, aber nur, weil das so ein krasses Lift ist. Also ich bin gerade ein bisschen interessiert an der Methodik. Ich finde die Coaching-Inhalte jetzt so lala, aber dieses Mental-Coaching ist halt echt Tony Robbins. Die Technik, wie er halt Leute dazu bringt, wirklich was anderes zu machen, ist ja natürlich auch ein bisschen manipulativ, aber ist als Führungskraft sehr spannend, sich das anzuschauen, weil man da echt viel abschauen kann, gerade wenn es um Gefühle geht. Ich hätte die Dinge nicht so durchmachen, die er da vorschlägt, aber die Techniken sich anschauen, kann ich nur mitgeben, da ist sehr viel Power drin. Und wen ich tatsächlich immer wieder sehr inspirierend finde aus Social Media, ich finde, er macht das halt auch sehr gut, ist tatsächlich Simon Sinek. Aber wird ja wahrscheinlich auch wieder, ist halt sehr Mainstream, aber ich finde seine kurzen Videos immer sehr spannend und die schaue ich mir tatsächlich wöchentlich an oder immer, wenn er irgendwas postet, weil es mich inspiriert weil ich es echt immer ganz gut finde, er ist sehr philosophisch, wie er die Dinge mal mit reinnimmt, ist halt einfach spannend. Genau, aber sonst, boah, ich lese so viel und ich finde so viele Sachen toll, die ich halt gelesen habe, also Ralf Skuban habe ich im Urlaub gelesen, Breathe oder Atmen, auch sowas. Also ich glaube, wenn du in einem Vierteljahr mit mir sprichst, sind wieder ganz andere Leute, die ich gerade... Ja,
es gibt viele andere Themen. Also schreibst du darüber manchmal auf LinkedIn? Also sollte man auch einfach dir folgen?
Tatsächlich müsste ich damit anfangen. Das ist auch sowas, wo ich jetzt mal im Februar oder im März dann anfangen sollte, mal ein bisschen mehr zu teilen. Aber momentan mache ich es nicht, ich teile es gar nicht. Ich erzähle es immer nur meinen Coaches oder meinen Freunden oder meinem Mann.
Ja, ist ja vielleicht auch okay, aber also ich folge dir auf jeden Fall. Und
dann teile ich jetzt ein bisschen mehr, Oliver.
Ja, super, freue ich mich sehr, weil ich lese auch wahnsinnig viel, wahnsinnig gern. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich ähnliche Interessen haben, ne, was so Organisationsentwicklung und diese Themen angeht. Immer wieder faszinierend und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um darüber zu sprechen. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die stelle ich jedem Gast, jeder Gästin, und die ist auf den ersten Blick ganz einfach, aber auf den zweiten Blick manchmal doch nicht. Wie definierst du für dich Erfolg?
Erfolg ist für mich, wenn ich im Einklang bin mit Yin und Yang für dieses Jahr. Also mit meiner Regeneration und meinem Zielerreichung.
Ja, das ist doch ein sehr schöner Bogen und dafür wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei, das auch zu erreichen. Und auch wenn das heißt, dass du vielleicht auf LinkedIn doch nichts teilst und die Prioritäten anders setzt. Genau. Klasse. Vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst, Simone, und hab noch einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank an dich, Oliver. Hat mich sehr gefreut und ich freue mich, mehr von dir zu hören.
Das war Simone Lafargue. Ich hoffe, ihr konntet unter den vielen Themen etwas für euch mitnehmen. Schreibt doch gerne einen Kommentar hier auf der Plattform oder vielleicht auf LinkedIn. Ich würde mich darüber freuen und Simone sicherlich auch. Bleibt gesund und achtet auf euch. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge.